So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.
Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von So tickt Berlin. Und wir befinden uns heute ja wirklich im Herzen von Berlins, und zwar an Berlins ältester Stelle, da wo sozusagen Köln und Berlin, also die zwei ursprünglichen Stadtteile Berlins, zusammengeflossen sind, unweit des Alexanderplatzes. Man muss aber leider gestehen, wir hatten uns schon mal versucht zu treffen, meine Gäste und ich habe kläglich versagt. Darüber können wir gleich nochmal reden. Ich freue mich aber sehr, die beiden, es sind zwei, heute hier in diesem Podcast zu haben. Alexander und Kai, zwei ja sehr umtriebige junge Menschen, die hier in Berlin und im deutschsprachigen Raum wuseln als YouTuber, Kinderbuchautoren, Buchautoren. Und aktuell haben sie ein ja veganes Kochbuch auf den Markt gebracht, was glaube ich die Grenzen sprengen wird, weil die beiden sind so cool und so ungewöhnlich, dass die beiden ein Kochbuch geschrieben haben. Es ist wirklich faszinierend. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem Ort, wo wir sind. Es ist ein Sammelsurium von Utensilien. Selbst der Kaffee hat was Antiquiertes. Es ist wirklich ein tolles Café. Es nennt sich Bon Vie Berlin. Ein süßes kleines Café hier direkt im Nikolaiviertel. So, jetzt sage ich aber endlich Hallo, Alexander und Kai. Schön, dass ihr da seid.
Ja, hi, hallo ich. Juhu, wir haben es geschafft.
Genau. Ja, ich habe ja kläglich versagt. Ich habe schon gerade gesagt.
Ich möchte gerne am Anfang einwählen. Ich möchte gerne Alex genannt werden. Alexander, das klingt immer so nach Oma und Opa, weißt du, wenn ich irgendwie einen Mist gebaut habe. Also, dann, Alex ist super.
Denn hieß es immer. Ich finde total interessant zu wissen, dass du bei Alexander anders reagierst, als wenn ich dich anspreche mit Alex.
Total.
Super, super. Ihr wart tatsächlich in der Probe ein bisschen lauter, jetzt, wo wir on air sind, quasi. Ja, oh, jetzt. Super, jetzt seid ihr da.
Wir heben die Stimme. Wir senken die Stimme oder wir heben den Bass, wie auch immer.
So, Alex, so höre ich dich, genau. Na, ich dachte, so, weißt du, in der Anmoderation hat es so ein bisschen was Seriöses. Da muss man natürlich, sagt man, Alexander, eigentlich wollte ich euch auch noch ganz vorstellen, aber das kriegen die Hörer und Hörer ja sowieso noch alles mit. Erstmal freue ich mich tierisch, dass es geklappt hat. Ich meine, du wohnst ja bei Berlin und das letzte Mal, als wir uns treffen wollten, das ist jetzt schon ein paar Tage her, da hatte ich meinen Mund sehr voll genommen. Ich hatte ja ich hatte die Handwerker da, die eine Leitung verlegen wollten und die wurden aber nicht fertig. Und dann habe ich tatsächlich den Weg unterschätzt. Ich bin mit dem Motorrad gekommen und es ist ein bisschen bei Berlin. Es ist wunderschön, wo du wohnst, aber es ist doch auch ein Stück weit raus. Also da, ich wohne in Charlottenburg und es war so wirklich auch, ich dachte, ach, das schaffe ich ganz schnell. Nein, ich kam kläglich zu spät, also eine lockere Stunde und die warten natürlich schon nicht mehr da. Also dafür nochmal ein dickes Sorry. Dafür umso schön, dass wir uns heute treffen. Erzählt mal ganz kurz, also ihr zwei, ich habe ein bisschen recherchiert, ihr seid erstmal Ur-Berliner, was ich total spannend finde, oder? Ihr seid beide in Berlin geboren.
Und wenn ich das jetzt immer sage, dann gehen die Augen immer ganz weit auf, weil ich höre mich natürlich an wie der dreckigste Berliner. Das liegt daran, dass ich seit 1989 am beschaulichen Rande Berlins wohne, draußen in Brandenburg. Ich bin aber gebürtiger Rostocker. Da bin ich tatsächlich auch stolz drauf. Aber ich war damals 9 Jahre, wo ich da weggezogen bin und von daher alle gut. Ich liebe meine Aussprache, das Berlinerische und passt schon. Kai ist hier der Ur-Berliner, der Urtyp.
Naja, aber es würde da aber auch ein bisschen Veto einlegen. Ja, gebürtiger Berliner, aber Köpenicker. Und wir differenzieren uns ja schon so ein bisschen vom Rest Berlin. Für mich ist es doch so, dass ich als Köpenicker in die Stadt fahre, hier ins Nikolaiviertel. Ja. Und das war immer so und das bleibt doch so. So ist, fühlt sich das an.
Das ist auch das erste Mal, dass ich liebe das ja, mit diesem Podcast an Lieblingsstellen zu gehen. Und war die Lieblingsstelle bei dir im Garten? Ich habe euch jetzt aus taktischen Gründen mehr nach die Mitte Berlins geholt, um auch für mich die Chance zu haben, pünktlich zu sein. Das Nikolaiviertel ist ja, also du hast mir vorhin noch erzählt, du hast hier ganz viel Zeit verbracht in deiner Jugend, ist das richtig?
Ja, neben Kreuzberg war für mich das Nikolaiviertel über viele Jahre so durch verschiedene Verbindungen, Freundinnen und so, Dunstkreis, schon so ein Hotspot, aber zu einer Zeit, wo es wahrscheinlich, also ich war 20 Jahre locker nicht hier und das war wirklich, erinnert mich an nichts mehr, erinnert mich. Natürlich so die elementaren Bestandteile, ja. War damals halt Abriss Berlin, ne? So wie der Osten und Teile des Ostens ja nach der Wende und auch noch bis in die 2000erinnen irgendwie wirkten. Und ist trotzdem, ist ein bisschen wie so eine Ex-Freundin, zu der man wiederkommt, die man 20 Jahre nicht gesehen hat. Man erkennt die Eckdaten und trotzdem ist es total überschminkt und falsch zusammen operiert. So wirkt diese Nikolai-Fülle für mich. Hat, ist immer noch schön, man hat eine alte Verbundenheit, aber bin auch froh, dass jemand anders mit hier zusammen ist.
Ich finde das ganz toll. Ich habe das erste Mal aber Menschen vor mir sitzen, die quasi doch einen richtigen Bezug zu Berlin haben. Ich meine, du bist hier aufgewachsen. Du bist ja quasi, seitdem du 9 bist, in und oder bei Berlin.
Ja.
Jetzt habt ihr ja Berlin wahrscheinlich auch noch mitbekommen vor und nach dem Fall der Mauer. Jetzt heißt dieser Podcast so Tick Berlin und ich finde es immer total spannend. Jetzt würde ich so gerne mal einsteigen. Was ist ein oder wie habt ihr denn Berlin noch vor dem Fall der Mauer miterlebt und wie nach dem Fall? Was ist euch noch im Kopf, wo ihr sagt, Mensch, das war richtig geil damals und das fehlt jetzt vielleicht oder was ist jetzt auch andersrum viel besser geworden?
Also ich sag mal, als ich das erste Mal in Berlin war, das muss so 1986 oder so gewesen sein, als meine Mutter mit mir und meinen Geschwistern in Rostock in den Zug gestiegen hat, uns nicht gesagt, wo es hingeht. Und wir sind dann hier in dieser riesigen Stadt Berlin aufgewachsen und haben dann eine Tante besucht, hier auch in Mitte, hier irgendwo in der Nähe vom Alex. Wir waren erst auf dem Fernsehturm, was der Hammer war. Ja, das war ja damals so, als Ossi bist du da hingestiegen und hast dich eine Runde rumgedreht, das war 50 Minuten, dann durftest du wieder raus, die Wessis durften sitzen bleiben. Das fand ich schon irgendwie recht eigenartig. Krass. Ja, ja. Aber was ich hier, also woran ich mich erinnere, wir sind dann hier zu meiner Tante gelaufen, die hat in so einem schönen Altbau gewohnt und das hat hier gerochen wie auf dem Dorf. Weil überall hat es so nach Backwaren, also nach einem frischen Bäcker gerochen und tatsächlich nach Heizung. Das kannte ich aus Rostock nicht, zumindest nicht aus dem Stadtteil, wo ich gewohnt habe. Ich habe in so einem Neubauviertel gewohnt, da gab es halt keine Kohleheizung mehr oder irgendwas.
Ja, ja.
Und hier bin ich durchgelaufen und habe gesagt, das soll Berlin sein. Das riecht nach Kohleöfen und irgendwie, ja, das ist so das, was ich aus dem Osten in Erinnerung habe.
Kai, bevor du antwortest, ganz eine Frage, warum mussten die Westis, wie hat man das auseinandergehalten? Wer war aus dem, wie hat man das mitbekommen?
Keine Ahnung, Kai, okay, ist du das? Also ich weiß nicht, musste man sich anmelden da oben auf dem Fernsehturm oder was?
Das weiß ich ehrlich gesagt ja auch nicht. Also ich sag, das ist ja für mich hier die Innenstadt von Berlin, das ist ja für uns Köpenicker immer so ein bisschen, schon ein bisschen Ausland hoch.
Ja, also das kann ich dir so genau nicht sagen.
Spannend.
Aber ich habe dann meine Mutter auch mal irgendwie gefragt, ob mir die Erinnerung falsch im Kopf ist, ja, manchmal trifft ja, sagen wir mal, Erinnerungen aus Kindheit und aktuellem irgendwie weit auseinander. Aber nee, das war so. Der Wessi durfte sitzen bleiben. Der hat halt sein Käffchen getrunken, so lange wie er wollte und vielleicht einen zweiten, dritten bestellt. Und der Ossi durfte sich eine Dreiviertelstunde lang drehen. Damals war das so.
Ja.
Eine Umdrehung war eine Dreiviertelstunde.
Wahnsinn, ja.
Und dann Abmarsch, ab nach unten.
Ist ja lustig, das habe ich wirklich, obwohl ich gebürtiger Berliner bin, nie so wahrgenommen und mitgekriegt. Also ich kann ganz klar sagen, für mich ist Berlin so ein dreiteiltes Phänomen. Das Berlin meiner Kindheit. Ich bin 75er Baujahr. Dann das Wende-Berlin, was für mich das prägendste war. Ich war 14, das ist natürlich auch so von meiner Sozialisation her total relevant. Und dann jetzt das jetzige Berlin. Und das sind drei vollkommen verschiedene, nicht nur Städte, sondern sind drei verschiedene Welten.
Wahnsinn, ja.
Weil dieses, und das ist glaube ich auch das, wie ich es assoziiere, dieses Wende-Berlin hatte für mich all das, war so ein bisschen wie so in der Zwischenzeit. Es war nicht mehr DDR und noch nicht Westen. Und trotzdem waren wir natürlich so nah dran wie nichts anderes.
Ja.
Also kein anderer Teil Deutschlands war so nah an diesem West-Berlin. Und das ist schon auf jeden Fall total prägend. Ich glaube, deshalb gibt es ja auch die Generation, die Bezeichnung Wendekinder, die quasi in der Mischung aus Alter und sozialer Zeit da irgendwie mit zu tun hatten. Ich sage ganz ehrlich, mein Kindheits-Berlin war sehr unbeschwert. Diese Wende-Berlin war einfach nur ein riesiges Abenteuer, so als Jugendlicher in diese neue Welt reinzukommen. Und das jetzige Berlin ist mir in fast jeder Darreichungsform zu viel, wenn ich mich nicht am Rand rumdrücke und irgendwo immer versuche, einen Ausweg zu finden, zum Beispiel zur Alexanderstraussee zu fahren.
Genau. Wunderschön. Übrigens eine tolle Tauchdestination der Straußsee, ne?
Ich tauche aber nicht. Ich habe Angst vor unter Wasser und so.
Als Küstenkind.
Ja, verrückt.
Ich habe keine Angst vor Wasser, aber vom Tauchen. Vielleicht gerade als Küstenkind, weil da sind so deine ganzen Träume und die Ängste, die du hast. Ja. Also ich hab gestern Abend gerade gesagt, es war relativ dunkles Wetter.
Ja.
Regen und Sturm.
Ja.
Und ich habe gesagt, das erinnert mich immer so an meine Kindheit. Ostsee, Sturm, dunkel, das war mir damals schon irgendwie nicht geheuer. Ich glaube, gerade weil das Meer da war. Heute genieße ich das sehr, so ein stürmisches Wetter, weil dann einfach kein Mensch an der Ostsee ist und man das mal genießen kann. Ja.
Und sag mal, du hast gerade gesagt, ich meine, beschau dich, das heißt, ihr seid mit 9 nach Berlin gekommen. Das heißt, dir hat eigentlich gar nichts gefehlt, weil es roch genauso wie in Rostock. Es war ein bisschen ländlicher oder?
Nee, es roch ja anders als in Rostock. In Rostock war alles rein und hier hat es nach Kohle gerochen.
Sag mal.
Nee, also mir hat schon total das Meer gefehlt. Ja. Also wenn du von Rostock irgendwie herziehst, also es war im Sommer 89, das war noch direkt vor der Wende. Mein Vater ist damals noch, der war bei der bei der Marine und ist hier ins Kommando der Volksarmee versetzt worden. Also war, wie gesagt, eine Vorderwende und so durfte ich auch noch den Berliner Osten sozusagen noch ein bisschen länger kennenlernen und genießen, vor allem die Alexanderplatz. Und die Markthalle war für mich total besonders. Hier gab es eine Markthalle, da gab es Dinge, die gab es bei uns nicht. Zum Beispiel Haarmilch, also homogenisierte Milch. Ja. Und die gab es in so einem pyramidenförmigen Tetra-Packs oder was, weiß ich nicht, was das war. Und das war haltbare Milch und die konnte total abgefahren. Die hat für mich auch besonders geschmeckt. Irgendwann habe ich geschnallt, das schmeckt unnatürlich, aber damals war es besonders, weil es war halt in einer schönen Form und eingepackt. Und das war halt Berlin, das war halt cool.
Geil, mega. Hast du noch was, was dich noch an deine Kindheit erinnert, wo du sagst, ja, das ist spannend mit diesem Tetra-Pack?
Was mich total wirklich fasziniert ist, ich meine, es ist schon klar, dass Gentrifizierung in solchen urbanen Räumen sehr, sehr schnell auch vonstatten geht oder über wenige Jahre, aber wenn ich einfach rekapituliere, wie das Berlin, was ich halt irgendwie vor allem in Erinnerung habe, war, ist das einfach, darf man nicht vergessen, hier war wahrscheinlich, ich würde mal ganz grob über den Daumen sagen, 30-40% Leerstand. Mhm. Wir haben halt hier, und dazu musste man eben nicht aufs Land, in die sogenannten Lost Places fahren, konntest hier in Wohnungen gehen, wo teilweise die Fische noch in den Aquarien und die Tische gedeckt waren, in Wohnungen gehen, wo das sich so anfühlt und war eben über viele Jahre die abgehauen sind. Und jetzt sind dieselben Butzen, die in denen wir dann als junge Punker irgendwie unser Schindluder getrieben haben oder die wir teilbesetzt haben, da wohnen jetzt Anwälte aus Bergisch Gladbach und Zahnärzte aus Schleswig-Holstein und das sind alle mittlerweile Stadtvillen in Millionenwert.
Ja.
Und wie gesagt, das ist schon normal, das gehört dazu, das bringt diese riesige Stadt auch mit sich und ihre Kieze, die sich immer verändern. Aber das ist wirklich am beeindruckendsten für mich. Und das ist das, was ich auch vorhin meinte, so kicke ich gerade hier auf das Nikolaiviertel. Das war für mich ein einziger Abriss, ein Abenteuerspielplatz. Irgendwie überall leerstehende Gebäude und so Hinterhöfe, wo noch eben halb bewohnte Wohnungen waren.
Ja.
Völlig irre. Und jetzt ist das halt hier alles so anders.
Anders, ja. Gibt es denn was euch fehlt, wenn man Berlin, also ich bin auch so ein Ur-Berliner und ich bin immer, wenn ich hier bin, will ich weg. Und wenn ich weg bin, dann vermisse ich die Stadt. Aber gibt es denn was, wo man heute sagt, ach, das ist, also die Wendezeit, das sagt mir was. Natürlich, da war ich noch sehr jung und fand ich auch total spannend, weil alle waren so Aufbruchsstimmung, alles wird super, Peace, Love und wir machen überall Kinder. Aber irgendwie...
Jeden Tag eins.
Das ist das, was du mit der Wendezeit in Berlin assoziierst.
Ja, aber hier interessant, wir sind, glaube ich, wir sind ein bisschen unterschiedlich.
Ich bin 75er Baujahr.
Ja, ich bin 78. Also ich meine, so viel sind wir jetzt nicht auseinander. 80. Aber für mich war das so irgendwie, ja, ich hatte irgendwie... Ich meine, diese ganzen Clubs, die überall entstanden, diese ganzen Hinterhöfe, überall wurde Techno gespielt, überall wurde rumgehurt, alle Drogen wurden ausprobiert. Es war so eine Experimentierfreudigkeit, aber auch so eine Gelassenheit. Also es war so eher eine positive,
voll,
oder? Also,
aber ich glaube, wenn du dann sagst, 18, ist ja, geht ja eben davon dann her, in welcher Phase deines Lebens erlebst du das? Und wenn dir plötzlich keiner von den vermeintlichen Autoritäten mehr was zu sagen hat oder sagen kann, weil die plötzlich alle in ihren Grundfesten erschüttert sind, und das System, dem sie, hat ja am Montag noch einen SED-Sticker am Revers und über das Wochenende oder eine Woche später waren sie plötzlich die Feinde. Das ist halt irgendwie absurd gewesen und hat auch eine ganze Generation total entwurzelt.
Ist das immer noch so? Ich finde das ganz spannend, weil das ist ein ganz interessantes Thema. Ich habe ganz viel auch mit Susanne Bormann, die auch mal darüber gesprochen, dass da was fehlt. Du sagst es, du bringst es gerade auf den Punkt. Den Menschen wurde ja auch was entrissen, also von einem Moment auf den nächsten. Und diese Entwurzelung, also dieses Dazugehörigkeitsgefühl, ne? Also ich meine, wo ist man jetzt eigentlich? Also ne? Auf einmal war man, für viele war man irgendwie böse, für andere war man irgendwie gar nicht greifbar. Das ist ja schrecklich. Und das wurde ja nie richtig aufgearbeitet, habe ich das Gefühl gehabt.
Also für mich ist, bin ich auch immer mal ein bisschen, das ist auch der Autor, der dann in mir so hinkickt, aber für mich ist diese Zeit in Berlin, so sagen wir mal 89 bis 2000 dran, ist so, ich nenne das immer so die Zwischenzeit. Das war irgendwie so eine Art gesetzloser, systemloser Raum. Natürlich waren wir längst im Inbegriff von so assimiliert zu werden, sage ich jetzt mal hardcore, aber das stimmt natürlich nicht, ich meine das doch nicht so pauschal.
Ich weiß.
Aber das fühlte sich im Grundsatz so an und plötzlich galt irgendwie nichts mehr. Und das, glaube ich, wenn gerade als junger Mensch so einen Systemwechsel erlebst, gibt's halt auch, geht damit auch einher, dass eben die Leute, die vermeintlich so ein bisschen die Orientierung übernehmen, sonst Eltern, Autoritäten, ja, und die waren alle weggebrochen,
Wahnsinn,
zumindest für mich. Und
ja,
das war, hat auch deutlich dazu beitragen, dass ich irgendwie eben ein paar Jahre so völlig da rumgestrudelt bin in diesen Hinterhöfen, in denen dann Techno-Partys oder irgendwelche Veranstaltungen stattfanden. Ja.
Wahnsinn. Ging es dir auch so, Alex?
Also ich bin ja Baujahr 80, ich bin ja noch 5 Jahre jünger als, als Kai.
Ich, nicht 7.
Ich finde schon. Vor allem eine gewisse Dynamik in der Bewegung und so. Nee, nee. Ich sag mal so von 89 bis 92, ich sag mal so, so von 10 bis 12, war das für mich natürlich so, die Grenzen waren offen und ich war ein Kind und da hast du mit einmal Süßigkeiten gehabt, die du vorher nicht hattest. Du hast aus Büchsen getrunken, was ich vorher nicht kannte.
Ja,
ja, ich kannte eine Coca-Cola-Büchse aus dem, wie hieß dieser Markt, wo man Westsachen im Osten kaufen konnte?
Intershop.
So was habe ich mal gesehen. Mein Kumpel, die hat irgendwie so Forum-Checks und der ist da reingegangen, hat eine Dose Coca-Cola gekauft.
Musst du bloß erklären, was ein Forum-Check ist. Check.
Also ja. Forum-Check war sozusagen die Währung, mit der du in den Intershops einkaufen konntest. Ach, also du konntest da nicht mit DDR-Mark bezahlen,
ja,
sondern es waren so Forum-Checks, es war so eine Zwischenwährung.
Bekamst du auch tatsächlich für Ostgeld, für ganz viel, ne?
Das musstest du kaufen, tatsächlich. Ach. Ja, was weiß ich, wahrscheinlich bei der Bank oder was hast du eingetauscht, dann hast du diese Forum-Checks gekriegt und konntest im Intershop einkaufen. Also Waren, die es bei uns nicht gab.
Ja, ja.
Und da war das, wie gesagt, ich war da einmal mit drin und dieser Geruch, das musste 87 gewesen sein, da war ich erste Klasse noch in Rostock, dieser Geruch von Süßigkeiten und Zeug und ich war völlig geflasht und wir hatten so eine Forum-Checks nicht, wir hatten ja auch kein Westgeld von irgendwelchen imaginären Verwandten, sowas gab es für uns nicht.
Ja.
Und der kaufte sich halt eine Dose Coca-Cola. Na, ich gedacht, boah, wie abgefahren, weil er halt so ein Ding in der Hand gehabt und hat das Ding aufgemacht und er gedacht, der wird mir das wohl mal kosten lassen, der Schwein hat das Ding vor mir ausgetrunken. Und hat die leere Coca-Cola-Dose, ich glaube, die hat er dann eingetauscht für 5 Bravo-Hefte, die ich beim Tischtennis mal gewonnen hatte von irgendjemandem. Ja, also das ist ja war eine völlig abgefahrene Nummer.
Ja.
Aber ich habe an dieser Coca-Cola-Dose abends gerochen. Ich habe da einfach dran gerochen und das war so ein Ding, Alter, so riecht der Westen. Naja, nun war dann irgendwie die Grenze offen und wir hatten sowas. Ja, und wir konnten uns sowas kaufen und das war für mich natürlich der absolute Wahnsinn. Nur ist es so, ich bin der jüngste von 3 Kindern, also meine große Schwester ist auch 75er Baujahr wie Kai, mein Bruder ist 77er Baujahr und die sind damals, ich sag mal, das, was Kai gerade erzählt hat, so sind die in diese Welt rein.
Yeah.
Riesengroß, mit einmal Aufbruch, Umbruch, Abriss, Abbruch.
Yeah.
Und haben alles irgendwie mitgenommen, waren auf jeder Party, was es irgendwie so gab und ich habe mich immer an denen orientiert. Und die Freunde von meinen Geschwistern, die fanden mich auch immer ganz cool. So kam es, dass sie mich, sag ich mal, relativ früh auch immer mitgenommen haben.
Ja.
Ich war 12, 13, bin hier irgendwo in Prenzlauer Berg, in Friedrichshain und überall, wo was los war, war ich mit in den besetzten Häusern auf Punkkonzerten. Und das war genau meins. Ach. Und so habe ich angefangen, mich mit 12, 13, dann ging das so für mich los, mich in besetzten Häusern rumzutreiben. Und also der absolute Wahnsinn. Das, was hier in den 90er Jahren einfach abging, das ist so besonders, da ein Teil von mitgewesen zu sein, das irgendwie mitgestaltet zu haben oder wie auch immer, das war einfach der Hammer. Das war, alles war möglich.
Ich muss da leider mal ringrätschen, weil das finde ich jetzt gerade total interessant. Ich weiß ja einige von Alex, das mit der Coca-Cola-Dose wusste ich nicht und das ist deshalb total spannend, weil ich mit Coca-Cola-Dosen eine ganz andere, nicht so eine positive Assoziation, sondern eine total negative habe, weil ich weiß, dass ich war mit meinem Kumpel Zawa, der war ein älterer Psycho-Billy, wir waren noch bevor der Schlagbaum in der Friedrichstraße hochging, waren wir die Ersten, die in den Westen kamen damals, weil der war halt ein bisschen klug der und weiter und hat irgendwie so eine, wir sind durch irgendeinen halbgeschlossenen Schlagbaum damals gekommen und ich sah, das war mein erster Eindruck vom Westen, ich sah ein LKW, wo die Plane hochgemacht wurde, wo ein paar Ossis davor standen, also wirklich erkennbar an den Hornhaut-Umbra-farbenen Loden und den
schön formuliert.
Es ist wirklich verrückt, war wirklich ganz offenkundig für mich als junger Typ. Und von diesem LKW wurden Bananen und Coca-Cola-Dosen runtergeworfen in die Menge.
Nein.
Und die standen davor. Und ich weiß noch in meinem Kopf, dass ich so dachte, ey, ja, eigentlich will ich das auch, aber ich bin viel zu stolz, um mich da hinzustellen.
Ja.
Ich fand, das hat sich bei mir eingeprägt, auch die Assoziation mit Coca-Cola. Ich habe diesen Moment nicht, wo ich daran rieche und sage, so riecht der Westen, obwohl ich den Intershop auch kenne.
Ja.
Und ich fand das so unangenehm für mich, diese erwachsenen Menschen, die da mit ihren Dederon-Beuteln standen und versucht haben, diese Bananen irgendwie abzugreifen. Ich glaube, ich habe das bis heute konserviert. Auch meine negative Assoziation mit Coca-Cola. Nicht nur, dass es ein Plärre-Tränk ist, sondern auch diese erste Begegnung mit dem Westen. Ich fand das ganz schwierig für mich. Und diese Stolzlose dahinter. Vielleicht habe ich dadurch auch so ein bisschen immer so die Brustbreite, jemand gesagt, selbst wenn ich zum Beispiel jetzt das total ersehne, ich kann das nicht, wenn da welche stehen und das so ein bisschen so mir und das so einen Beigeschmack hat. Mhm. Das fand ich ganz furchtbar, aber ist interessant.
Spannend, also auch schön, danke für diesen Einblick, total interessant. Und sag mal kurz, das ist nur ganz, ich ziele gerade in eine Richtung, die aber wirklich spannend ist. Wie du sagst, das war so dein erster Moment mit dem Westen. Hast du auch noch so einen Schlüsselmoment, wo du sagst, ey, das war, weiß ich, als ihr... Es gibt ja immer so ein blödes Klischee, mit dem einmal über den Kuhdamm gefahren seid und dachtet, ach, das war's ja eigentlich, ist gar nicht so besonders. Gab es da noch so einen Moment, wo man sagt, das war eigentlich...
Also, ich war das erste Mal im Westen, das war hier in Kreuzberg, gleich die erste, wenn du über die Oberbraunbrücke rüberfährst, die erste U-Bahn-Station. Da war auf der Ecke eine Sparkasse und da haben wir unser Begrüßungsgeld abgeholt. So, und da gab ja für jedes Kind gab's ja auch einen Hunderter. Das heißt, wir sind zu fünf dahin. Und haben Begrüßungsgeld abgeholt. Und dann wurde mir von der Sparkassenfrau wurde mir so ein kleiner Haribo-Frosch rübergereicht. Ja? Also ich war schon immer sehr mit Essen und wenn ich mich an Dinge erinnere, hat das immer irgendwas mit Kulinarik zu tun, auch wenn, sag ich mal, in so einem Haribo-Frosch nicht wirklich Kulinarik drin steckt. Aber ich fand das total abgefahren, dass mir irgendeiner irgendwas schenkt.
Ach.
So, ne? Dann habt ihr denn gegessen und boah, und Wahnsinn. Ich hab's sofort als dreckig da irgendwie befunden, aber gut, der Frosch hat's rausgerissen. Dann sind wir weitergefahren an Cottbusser Tor. Und da war in diesem Kreisverkehr an der Seite wie so ein kleines Kaufhaus, da waren wir drin und ich wollte einen Matchbox haben. So, ne? Ich war halt irgendwie 10 Jahre, wollte einen Matchbox haben. Meine Mutter hatte kein Geld und bekundete das auch so, Mensch, nee, das können wir uns nicht leisten. Da stand hinter mir ein Opa, hat mir 20 Mark in die Hand gedrückt und hat gesagt, ihr kauft dir Matchbox. Und ich habe den angeguckt, ganz fragend, hat meine Mutter angeguckt. Und meine Mutter so, nee, und der so, doch, ist in Ordnung. Und dann hat für mich und meinen Bruder irgendwie 3-4 Matchies gekauft.
Das ist sehr geil.
Super.
Ja.
Dann sind wir zurück in eine Bahn und habe gesagt, ich möchte hier nie wieder her. Und diese Bahn war voll, das hat gestunken, das hat komisch gerochen und das ist so dieser erste Tag Westen von ganz, ganz toll und Geschenke und nette Menschen bis unangenehme Gerüche und dreckige Bahnhöfe, sowas kannte ich nicht.
Wahnsinn.
Ist ja total lustig, dass es jetzt so offenkundig wird, dass du dich eigentlich wie der ostdeutsche Hänsel und Gretel in einer Figur vom Zucker des Westens hast anlocken lassen. Ja. Eine Hexe, die Nesthexe. Ist so total offenkundig, an der Coca-Cola riechen den kleinen scheiß Frosch da. Irgendwie so
schön. Ja, aber wie schön, was für tolle Bilder. Ich bin da ganz dankbar, das ist wirklich toll. Also auch nochmal das aus einer ganz anderen Sicht auch so zu bekommen, das bin ich sehr dankbar. Sag mal, dann seid ihr quasi eingetaucht. Ich habe ein bisschen gelesen, bitte unterbrecht mich, habe ja schon einen Fehler gemacht, indem ich gesagt habe, du bist ja hier auch geboren in Berlin. Mhm. Stimmt, ich erinnere mich, da stand nämlich gar nicht Berlin, sondern Rostock. Aber ihr habt beide auch mit Musik zu tun gehabt.
Kai eher professionell und ich eher so, also das ist genauso wie
wie wir kochen.
Wie wir kochen, einfach mal los. Nee, also das war, also wenn ich das so in Erinnerung habe, war fast jeder Zweite damals irgendwie, ich bin in der Band, ich spiele in der Band. Das war halt so, keine Ahnung, besetzte Häuser, unten drin war ein Proberaum, da stand ein Schlagzeug und jeder hat mal irgendwas in der Hand genommen und hat losgetrellert. Und dann war, ich war 13, 14, habe mich dann am Schlagzeug probiert und hatte dann irgendwie meine erste Band und hatte noch irgendwie 3-4 Auftritte, aber ich sage jetzt mal vor 3 Personen oder so, ist ja völlig egal. Ja. Es war witzig, es war cool, war dann später nochmal in der Band, habe nur ein kleines bisschen professioneller Schlagzeug gespielt, wo wir alte Punk-Songs irgendwie gecovert haben. Also das ist so mein... wo ich Musik gespielt habe. Ja. Ansonsten war ich lieber derjenige, der sich auf jedem Punkkonzert rumgetrieben hat, gepokt hat vorne in der ersten Reihe wie ein Schwein und natürlich immer ohne T-Shirt an.
Ja, und mit 80 Kilo mehr Schwung, hast du mein Freund. Du warst schon in Erscheinung.
Und lange Viro.
Ganz genau. Ja, und bei mir war das tatsächlich so, dass, also das stimmt ja schon mit der Musik, weil ich hatte eine, auch nicht professionelle, aber semi-professionelle Ska-Punk-Band, in der ich gesungen und Gitarre gespielt habe und damit sind wir, stimmt, 3-4 Mal im Horte, das ist so ein ansässiger Jugendclub bei euch in Strausberg. Da ist Alex dann auch verkehrt oder Verkehrte. Und da haben wir mehrmals gespielt, hatten da irgendwie auch so eine, nach Köpenick, so eine, quasi danach so eine Base, so eine Fanbase an Leuten.
Genau.
Da waren richtig große, schöne, wilde Veranstaltungen. Und dann habe ich später ein Ska-Festival in Köpenick organisiert. Und da war Alex mit einer Kohorte von Horte Skinheads und Punks und haben da die Sicherheit gemacht.
Ach.
Und das war so ein bisschen unsere Kausalität, aus der wir uns kennengelernt. Und
wie lange ist das her?
Boah, das muss ja so Ende der 90er irgendwie gewesen sein, ne?
Also ja, ich hab das alles so verdrängt, das alles so berauscht von den Eindrücken. Aber
ihr kennt euch so lange schon.
Ja. Wahnsinn. Also ich würde jetzt auch mal eher auf den Rausch zurückführen, dass wir nicht mehr genau das Jahr herauskristallisieren können. Aber ich möchte mal kurz sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das dir im letzten Jahr mal irgendwie gesagt habe, weil wir haben uns ja im letzten Jahr auch wirklich erst irgendwie wieder getroffen.
Ach so.
Also,
ach, das ist ja spannend.
Ich habe Kai tatsächlich kennengelernt, oder anders gesagt, ich hatte damals so eine absolute Lieblingsband, das war Mother Sprite. Das war so eine Berliner Ska-Band, total abgefahren. Da waren ein Haufen Typen, die auf der Bühne gestanden haben. Und was ich da so besonders fand, dass nicht nur die Mucke geil war, die haben Spaß auf der Bühne gehabt. Also du hast einfach gemerkt, da passiert was. Ja, die machen nicht nur irgendwie coole Musik, sondern das ist einfach Stimmung. Und dann kam halt ein gemeinsamer Kumpel, dann irgendwann Olle Blacky. Der war halt irgendwo in Köpenick, keine Ahnung, hat Malatesta gesehen, also Kai seine Band, und hat die halt zu uns nach Strausberg geholt. Und das war dann, ich habe die Jungs auf der Bühne gesehen, habe gedacht, krass, da ist noch eine Band aus Berlin, die zwar nicht ganz so bekannt sind, aber mindestens
genauso
geile Mucke machen und vor allem genauso geile, einfach so dieses Feeling rüberbringen. Das hat mir damals so ganz, ganz oft gefehlt. Du hast, sag mal, Bands auf der Bühne zu stehen, ja, nur weil die irgendwie 20 Mal gebucht werden und bei denen die Gagen stellen, denken sie, sie sind hier irgendjemand und benehmen sich auf der Bühne wie Schlag mich tot. Mhm. Und das war bei denen anders.
Ja, und das ist total lustig, weil ich habe mich nie wirklich als Musiker wahrgenommen, sondern immer ein Typ, der so Bock hatte, mit seinen Jungs auf der Bühne zu stehen. Und es ist ja lustig, dass sich das so übertragen hat. Und da ist Uchtet Horte und ihr und eure Posse war für mich so ein extrem krasses Schlüsselerlebnis, weil ich war natürlich auch Fan von Mother Sprite, aber ich war auch Fan von den Bass Butlers.
Ja.
Erinnerst du dich?
Ja.
Ihr hattet ein Open Air in Strausberg, wo die Butlers gespielt haben. Und das war so die Band, zu der wir damals alle so, zumindest in meinem Dunstkreis, so hochgeschaut haben. Das waren nämlich die mit einem Trampolin auf der Bühne und fetter Show und keine Ahnung was mit kabellosen Dings und in ihr Monitoring, so einen ganzen Shit, den irgendwie damals so herkennen konnte.
Ja.
Lange Rede, kurzer Sinn. Und die waren die Band, die nach uns spielte. Die waren halt die Hauptband und wir waren eine von den kleinen Pups-Bands im Vorprogramm.
Ja.
Und dann wurde von der Crew hier, sag mal, wurden die Butlers ausgebuht.
Was?
Weil wir wieder auf die Bühne sollten.
Ach nein.
Und das war hatte so eine ganz crazy Mischung aus, Alter, ist das krass, oh ja, was passiert
hier? Ja, ja, ja.
Aber auch irgendwie, ich hab das auch gesehen und dachte, Alter, was sind das für arrogante Fatzkes, die dann auch überhaupt nicht damit umgehen konnten, war so mit diesem, also ich möchte denen jetzt auch nicht zu nahe treten. Ich weiß auch gar nicht, ob die sind wahrscheinlich 90% nicht mehr selber besetzt und jetzt dissen wir hier so eine Band. Aber das ist bei mir so hängen geblieben. Ja. So ganz krass. Erinnerst du dich daran oder habe ich da falsche Erinnerungen?
Ich erinnere mich da sehr genau dran. Und zwar, ich schwöre dir, ich habe, glaube ich, seitdem das passiert ist, nie wieder daran gedacht. Aber jetzt kommen mir Bilder in den Kopf. Und ich weiß noch ganz genau, wie wir unten gestanden haben. Ich weiß nicht mehr, was von denen kam. Auf jeden Fall war das absolut pure Arroganz. Ne? Und dann ging das irgendwie los von unten. Ja, Malatesta, soll wieder Malatesta auf die Bühne und keine Ahnung. Und der Sänger brachte dann irgendeinen Spruch. Und die griffen nur noch nach oben. Die waren auf so einem Podest. Die haben nach oben gegriffen, den Sänger da unten geholt.
Ach, scheiße, echt? Jetzt waren die aber weg.
Das waren halt damals so andere Zeiten. Ja, heute wie so eine Friedenstaube, wie ich heute bin. Ja, damals habe ich am Schlawittchen gegriffen, habe den Sänger unten gehabt. Und dann haben wir den zu verstehen, eben, jetzt Feierabend.
Du gehst jetzt.
Und dann kam Malatesta wieder.
Ja, und das Interessante ist, dass es ja von diesem Termin auch, von diesem Konzert auch einen Mitschnitt gibt.
Ja.
Von seinem einzigen Album, was wir gemacht haben.
Genau.
Live-Mitschnitt von Köpenick.
Ja.
Und das war auch, es war völlig irre. Ich habe es ehrlich gesagt jetzt erst wieder
sehr
rekapituliert.
Witzig. Aber ich mache mal einen ganz kleinen Sprung, weil das ist wirklich faszinierend. Wir müssen uns auf jeden Fall nochmal treffen. Das ist wirklich spannend. Jetzt seid ihr euch da schon mal begegnet über die Musik. Jetzt kennt ihr euch schon so lange. Wie habt ihr euch denn, weil ihr sagt, letztes Jahr, wie seid ihr euch denn wieder über den Weg gelaufen und habt gemerkt, ihr könnt ja was zusammen auf die Beine stellen. Also jetzt, das ist ja schon, ist ja eine Ewigkeit, die ihr euch kennt, aber nicht wirklich was miteinander gemacht habt. Wie kam das dazu?
Na, ich werde mal kurz erzählen, wie wir uns wieder getroffen haben, wie der Kontakt wieder kam, und Kai kann dann erzählen, wie es jetzt zu dem jetzigen Projekt gekommen ist. Ich war auf dem Rückweg von der Veggie World in Düsseldorf letztes Jahr im Winter. Also habe da eine Kochshow gegeben und meine Bücher promotet, saß im Auto und habe einen Podcast gehört und dann kam Punk von einem sehr guten Freund von mir, der den macht. Also da sind immer irgendwie Leute eingeladen, die halt schon ewig Bands hatten oder von früher. Wie sind die sozusagen zum Punk gekommen?
Ach, geil, ja.
Und habe dann irgendwie so durchgescrollt, Mensch, wen kannst du dir mal anhören? Und eigentlich wollte ich mir anhören von Bettina Humpe, hier von Ideal.
Aha.
Nee, ihre Schwester von Ideal und wollte ich mir anhören. So, und habe das angemacht und das war aber so eine schlechte Qualität, weil die saß, glaube ich, in irgendeiner anderen Stadt, in irgendeinem anderen Land und habe gesagt, boah, nee, ist mir zu anstrengend. Habe weiter gescrollt und scrolle und scrolle und lese so Malatesta.
Was?
Kai Lüftner? Kai. Ist doch Kai.
Ach, wie toll.
Und hab das angemacht und höre das und während des Hörens, also mir ist ein Herz aufgegangen, kannst du dir ja nicht, also ohne Scheiß, ich hab Gänsehaut gekriegt und habe dann gedacht, was bin ich für ein Vollidiot? Ich habe nämlich Kai während dieser 20 Jahre, die wir uns aus den Augen verloren hatten, tatsächlich immer mal im Fernsehen gesehen. Aha. Und hab gedacht, hab immer zu meiner Frau gesagt, Mensch, Jana, ich kenne den doch. Wer ist denn das? Ich kenne den noch. Und Jana, Mensch, ich kenne den nicht. Und hab ihn eigentlich immer verortet als den, da war mal so ein Typ bei Big Brother in der ersten Staffel damals. Der war auch so ein zugehackter, so ein bisschen keine Ahnung. Und hab dann gedacht, krass, das war Kai. Und ich habe Kai aber nicht erkannt in dem Zusammenhang, weil, als wir uns damals so kennengelernt hatten, unsere Zeit hatten, da war er nicht so breit und nicht ganz so zugehackt wie da in dem Kinderfernsehen, wo ich ihn immer gesehen hatte. Also es war im Zusammenhang mit Kinderfernsehen, wo meine Kinder irgendwie klein waren. Und deswegen habe ich Kai einfach nicht erkannt.
Ach.
Und habe den gesagt, wie krass, wie krass. Und habe das Ding durchgehört, der ging irgendwie über 2 Stunden. Und Kai Wahnsinn. Hatte dann auch von der Zeit in Strausberg erzählt so. Und habe danach meinen Kumpel angerufen und habe gesagt, du sag mal, hier hast du irgendwie die Kontaktdaten von dem Kai oder was?
Ja
und der hatte mir dann eine globale Telefonnummer, Instagram oder irgendwie. Dann habe ich Kai angeschrieben. Der hat sich eine Woche später gemeldet und ich würde sagen, ich schiebe jetzt mal das Mikro zu dir rüber, Koba, übernehmen Sie.
Ich bin jetzt ganz touchy, musst du mir jetzt zweimal ein bisschen was aus dem Augenwinkel wischen. Ja, das war tatsächlich so und das war ein total schöner Podcast, der auch ewig lang war, 3 Stunden oder so.
Ja, ja.
Ich gebe ganz ehrlich zu, ich habe natürlich, es ist sehr viel passiert in den letzten Jahren. Ich war ja auch 7 Jahre nicht in Deutschland und war quasi gerade wieder da. In dem Zusammenhang dann habe ich diesen Podcast unter anderem gemacht. Die haben mich übrigens lustigerweise auch nicht als Bandmitglied von Malatesta, sondern als, unsere Kinder haben ganz viel von dir gelesen und irgendwie bist du halt immer irgendwie für uns ein bisschen Punk gewesen. Also so sind die Jungs auf mich zugekommen. Lange Rede, kurzer Sinn, dann hat Alex mich angeschrieben und ich habe zurückgeschrieben und dann haben wir uns mehr oder weniger spontan, ich war gerade so ein bisschen so zwischen noch auf Bornholm, wo ich gelebt habe und wieder nach Berlin kommt, quasi mit so einem Camper unterwegs, den ich mir gekauft habe, um irgendwie zu switchen zwischen diesen beiden Welten, der Insel und der Großstadt. Und sagen wir mal so, bei mir waren schon über die letzten Jahre, war das alles eine große Reise, was so Richtung Ernährung, nicht jetzt unbedingt um abzunehmen, aber so ein bisschen so dieses Gefühl, wenn du viel auf der Autobahn bist, siehst du immer irgendwie Tiertransporter. Dann habe ich irgendwie dort mein, als quasi fast so ein Selbstversorgerleben geführt auf der Insel, also einen Bauernhof hatte. Bla bla bla, also das war immer schon so ein bisschen, war eine Weiche gestellt und dann habe ich das mit Alex, ich habe dich ja auch nicht verfolgt, muss ich auch einfach mal sagen.
Ich komme ja aus einer Zeit, da gab es noch kein Social Media, muss man ja, also, ne, so.
Ja, und bei YouTube war ich nie so aktiv und da bist du ja, da hast du ja dann eigentlich so eine große Reichweite. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben uns getroffen, zurückverliebt und ich saß bei ihm in der Küche, er hatte gerade irgendwie 6.500 Videos abgedreht.
Boah.
Und da stand ein riesiger Tisch voller Leckereien.
Ja.
Und so bei mir ist sozusagen, erst, man kann sagen, ein weiterer Meilenstein auf dem Weg hin zu dem Gefühl, ich will was anders machen, ich will nicht mehr mit diesem für mich gelebten Konflikt oder dieser Lüge leben, zu sagen, oh, die armen Schweine in dem Tiertransporter und dann an der Raststätte eine Bockwurst kaufen.
Ah.
Und in dem Zusammenhang haben wir uns da connected. Ich saß da und habe irgendwie tatsächlich, glaube ich, schon an dem Tag hatte ich so ein Gefühl, Alter, das funktioniert ja, dass Tofu schmeckt. Das funktioniert ja, dass man irgendwie eine Atze sein kann und trotzdem nicht das Gefühl hat, man wird zum von so ein Salatfressender Schlumpi.
Ja.
Sondern das hat irgendwie alles eine Substanz. Und ich war auch sofort irgendwie in diesem Punkrock-Gefühl, weil, was mir bei Alex halt auch viel ist, ich sag mal, das ist wie eine gute Punkband, die macht 3 Akkorde, eine geile Hook, mischt das alles gut ab und dann ist das ein fetter Song. Also keep it simple, make it fat.
Yeah.
So ist Alex Essen. Also quasi, das sind wenige Zutaten, kein Safran, Schaum auf Hissemisse, Hirse, Bouquet.
Kein Mensch.
Genau, sondern das ist halt irgendwie Futter mit ohne Tierleid. Und das war irgendwie so perfekt für mich. Ich habe da einen Rahm Kohlrabi gegessen und irgendeine geile Chili Sin Carne und was weiß ich, ein pflanzliches Schmalz. Und ich dachte so, es gibt einfach ja kein Argument mehr, mir was anderes zu geben. Also ich war halt relativ limitiert. So, ich bin halt einfach kein Koch. Und dann komplettierte sich das Ganze einfach damit, dass ich festgestellt habe, dass Alex ja auch, du hast 70 Kilo abgeworfen, du hast Ernährungswissenschaften studiert. Also der hat das also nicht nur nicht nur sozusagen theoretisch sich dann angetan, sondern der hat sich auch intensiv damit beschäftigt und ist jetzt eigentlich mittlerweile auch zu sowas geworden, wie, ey Alex, sag mal, ist das eigentlich, wenn ich 3 Kilo Walnüsse esse, ist das eigentlich gut, weil sind ja Nüsse? Und dann sagte mir, Kai, das hat nur 17.000 Kalorien, lastet mal, aber mach mal stattdessen das und das fetzt halt irgendwie. Und dann kam mir die schnelle Ruf, diese Kombi zwischen geilem Essen, geiler Mucke. Ja, es ist nicht an dem Tisch direkt entstanden, aber wir sind eigentlich auseinandergegangen mit, Alter, wir müssen mal was machen und haben beide gesagt, eigentlich sagen wir sowas ja nicht. Yeah. Wir müssen mal was wieder miteinander, also wir müssen mal was machen. Und
weil es nie so, eigentlich nie so gemeint ist, wie man es eigentlich, aber da war es halt eben
gerade. Also, das war auch schon an dem Küchentisch klar, dass das funktioniert.
Genau,
also ganz eindeutig.
Sag mal ganz kurz, weil ich nochmal kurz, bevor wir auf euer aktuelles Projekt zu sprechen kommen, was hier auch sehr, sehr, also darum geht es ja auch letztendlich und ich durfte hier schon mal reingucken, was ich sehr schmackhaft finde. Wie lange bist du jetzt, du lebst vegan, richtig?
Ich ernähre mich pflanzlich, ich würde nicht sagen, dass ich ein Veganer bin, weil ich finde, das ist irgendwie so ein komplexer
Lifestyle.
Also da müsste ich glaube ich auch auf Dieselauto verzichten und kein Leder in Schuhe haben, die habe ich aber. Ja, aber das ist so um dieses Bewusstsein dahinter und um die Möglichkeit, das was ich immer für mich so ein bisschen ausgeschlossen habe. Ich habe auf der Insel habe ich meine Tiere selber geschlachtet, aus dem Gefühl heraus, ich will das alles nicht mehr unterstützen.
Wow.
Ich will das nicht mehr, aber ich will irgendwie einen Zugang finden. Und ich hab das auch meinen Jungs gezeigt. So ist das. So ist das, wenn du ein Hühnchen willst, dann musst du das tot machen können.
Wow.
Und das war so ein bisschen das, was ich mir und so quasi, was ich da so verstanden und kapiert habe. Das habe ich nicht gerne gemacht, aber ich habe irgendwie gedacht, ich will mich damit auseinandersetzen.
Ja,
das ist
ja,
wie gesagt, über schon seit Jahren ein Prozess bei mir, dass ich das immer so den Konflikt so schlimm fand.
Ja.
Und dann wieder in Berlin zurück, hatte ich die Tiere nicht mehr. Wir waren den Hof, zwar der ist noch da, aber kann halt nicht mehr so leben. Aber lebe halt auch in einer Stadt, wo ich glaube, wo keine Stadt wahrscheinlich, in Deutschland zumindest oder auf der Welt vielleicht so, ja, ist so vegan kompatibel
wie Berlin, ne?
Weil halt einfach alles kriegst, was du brauchst.
Mhm.
Und das war so ein bisschen die Kausalität, die dahinter steckte.
Faszinierend. Oh, jetzt hast du aber. Nee, ich frage mich, jetzt muss ich nochmal zu dir kommen, Alex. Ich habe gelesen, du hast ja. Ne, ihr habt beide ein sehr bewegtes Leben, ziemlich spannend. Das, du hast auch gerade gesagt, Kai, dass es am Anfang, gerade wenn man dieses Bewusstsein noch nicht hat, auch für seinen Körper vielleicht nicht und auch für gesundes Essen. Du hast ja noch mal ein ganz anderes, bevor du zu YouTube kamst, hast du ja auch noch ein anderes Leben gehabt. Wie ist denn, also hast du schon immer gerne gekocht? War das immer schon eine Leidenschaft? Oder?
Na, ich habe schon immer gerne gegessen. So, das ist mal das Allerwichtigste. Und ich sag mal, als ich zu Hause ausgezogen bin, ich habe dir am Wochenende gerade erzählt, ich hatte mit meinem Bruder irgendwie zwischenzeitlich auch mal 2 Jahre zusammen gewohnt. Und wir sind halt, also ich bin Straßenbaumeister, wir haben damals auch zusammen eine Baufirma gehabt. Und wenn wir abends nach Hause gekommen sind, dann haben wir uns, was weiß ich nicht, 24 Eier gekauft, 3 Kilo Mayonnaise, 2 Mischbrote und haben davon Eiersalat gemacht, haben die Brote gefressen und so sah ich halt auch irgendwann aus. Ich habe Eisbeine gegessen, das bla bums, obwohl ich eigentlich mal Sportler war, habe ich irgendwann mal alles über Bord geworfen durch so die Selbstständigkeit und keine Zeit gehabt irgendwo vernünftig. Also wurde gefressen.
Ja.
Kulinarisch war das dann nachher so, wir haben uns Kartoffelsuppe von, glaub, Halberstädter oder sowas hieß das damals, ich glaube, die Firma gibt es heute nicht mehr, die haben wir in Topi gegossen, haben dann angefangen mit Senf zu verfeinern und so, ja. So steigerte sich bei mir die Gourmet-Küche. Irgendwann dann mit Maggi-Fix und so, ja, das war dann schon ganz hohe Kunst. Und als ich mit Ende 20, Anfang 30, irgendwann so 135 unsportliche Kilos hatte,
wow,
und mit Schmerzen im Krankenhaus lag und mir keiner helfen konnte, zu helfen wusste, wie auch immer, habe ich damals gesagt, habe mich aus dem Krankenhaus entlassen, habe gesagt, so, ich muss was ändern. Ich war damals schon Vater von 3 Kindern, damals waren sie alle noch relativ klein, das war 2011. Und habe dann gesagt, oder bin dann auf die Ernährung gekommen, ne, dass vegetarisch funktionierte, das wusste ich. Ich hatte zuvor schon mal ein Jahr aus rein ethischen Gründen mal vegetarisch gelebt. Und habe gesagt, gut, okay, auf Fleisch verzichten ist kein Ding. Und habe dann aber gelesen, ey, es gibt Menschen, die leben vegan, also die essen rein pflanzlich und leben auch gut damit, ja. Also Spitzensportler und. Die ersten und einzigen Veganer oder Veganerinnen, die ich kannte, das war so Anfang der 90er Jahre auch eine Clique Hausbesetzerin aus Greifswald. Und das war damals so ein politisches Ding, ne?
Ja.
So, man isst die irgendwie vegan und so. Das waren aber so richtige Körnerfresserin.
Ja.
Waren alle dünn, die waren mega cool.
Ja.
Aber alle wirklich klapprig. Und habe gesagt, Alter, so kannst du ja nicht aussehen. Und habe mich aber dann wirklich so gesehen, okay, das gibt Sportler, das gibt keine Ahnung, die vegan leben, super. Und habe gesagt, ich werde jetzt vegan, eigentlich mehr oder weniger von heute auf morgen. Ne? Wow. Ich bin abends zu meiner Frau gegangen, habe gesagt, so, ich bin jetzt vegan. Hat sie gesagt, was heißt das? Ich sagte, das und das. Hat sie gesagt, kannst du alleine machen. So, ne? Und dann habe ich angefangen, mich halt irgendwie pflanzlich zu ernähren. Und als ich mitgekriegt habe, dass Mischbrotstulle mit Gurke und Tomate jetzt nicht das sein kann, wovon ich mich mein Leben lang ernähre, habe ich angefangen zu kochen.
Das war sicherlich aber auch noch in einer Zeit, wo vegan noch ein Schimpfwort oder ein Fremdwort war im deutschsprachigen Raum, oder?
Beides gepaart, also irgendwie was dazwischen. Und für mich war das ja selber, also es gibt so ein schönes Lied von Kassira, Vegane Pampe nennt sich das. Geh mir weg mit deiner veganen Pampe. Und das war damals so Musik, die ich gerne gehört habe. Und das war auch für mich so, veganes Pampe, das ist Fraß. So, und jetzt bist du selber einer von denen. Ne? Ich habe dir doch erstmal irgendwie gar nicht groß kommuniziert, weil ich gedacht habe, ich möchte ja weder als schwächlicher Hippie, humorloser Schwächling abgestempelt werden. Und habe mich aber halt wirklich Stück für Stück an dieses Essen rangewagt, habe angefangen zu kochen, habe rumexperimentiert. Ich war damals Fan von Buletten, von Gulasch, ne? Alles, was man halt so aus deftiger Küche erkennt. Und habe das wirklich innerhalb von 3-4 Monaten relativ gut veganisiert, würde ich jetzt mal sagen. Also ganz simpel, irgendwann Buletten aus Tofu und Reiswaffeln zum Beispiel. Das ist die geilste Konsistenz, hast durch die Reiswaffel so ein bisschen Textur wie so Fettstückchen und so. Und habe dann geschnallt, wenn ich das würze wie einen Schweinehack, mach ein bisschen Fett mit dran, dann schmeckt das halt eben genau nach dem. Also ganz, ganz easy. Ja. Und habe dann gemerkt, das tut mir gut. Und habe innerhalb von einem Jahr irgendwie 50 Kilo abgenommen.
Wow.
Habe dann damals den amtierenden stärksten Mann der Welt kennengelernt. Heute ein guter Freund von mir, der Patrick Baboumian, Strongman, auch ein vegan lebender Mensch.
Ach.
Und habe dann an der Stelle gesagt, gut, wenn so ein Typ irgendwie damit nach draußen gehen kann und sagen kann, ich bin vegan, dann kann ich das auch. So, und dann kam irgendwie die Tierrechtsorganisation PETA auf mich drauf zu und haben gesagt, Mensch Alex, du bist irgendwie Straßenbaumeister und ich hatte zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, schon mal einen Ernährungsberater gemacht, ihr habt und sowas alles. Willst du nicht irgendwie eine Kochshow mit uns machen, also im Internet?
Ja, wie geil.
Internet war für mich damals wirklich ohne Scheiß ein Fremdwort. Ich war einer vom Bau und ich habe das geliebt, morgens mein Handwerk zu machen. Also ich habe vorrangig Naturstein gepflastert.
Wow.
Und habe dann irgendwie gesagt, na gut, wir machen das.
Ja.
Und wussten nicht so wirklich, was da auf mich drauf zukommt. Und dann haben die Videos mit mir gedreht. Die sind zuerst auf dem YouTube-Kanal von Men's Health damals gelaufen, auf so einem Riesending.
Ja, krass.
Und der ging dann ab. Und das war so, so eine Geburtsstunde, würde ich, also nicht die Geburtsstunde von vegan, aber irgendwie schon so eine Geburtsstunde von, wo das Ganze hier so ein bisschen Auftrieb bekommen hat. 2012, wo das durch den einen oder anderen Vegan-Koch, der damals auch schon ein Buch veröffentlicht hatte, mit einmal irgendwie so in aller Munde kam. Und ich war irgendwie mittendrin. Ich war einer von denen, der irgendwie gerade Rezepte gemacht hat und sich damit irgendwie gezeigt hat. Und das war spannend. Und dann kamen so Zeitungen und Fernsehsender und so nahm das alles seinen Lauf, bis ich 2017 das erste Buch gemacht habe und jetzt nächste Woche wir gemeinsam mit Kai das 7. Buch veröffentliche.
Wahnsinn, genau. Jetzt sind wir nämlich genau bei dem Buch. Du wolltest aber noch was sagen? Nee, du sagst gar nicht.
Nee, ich hab nichts zu sagen.
Ich finde das geil. Also es ist wirklich super. Da hat sich ja die, also es wäre fast wie eine göttliche Fügung. Ich finde es auch super, dass Peter gerade zu dir, du bist ja ein Paradebeispiel für einen, sage ich mal, klischeebehaftet Straßenbauer, Mann, der isst seiner Schweinshaxe und der wird vegan. Wie geil und scheinbar auch so erfolgreich. Ich meine, du bist ja das perfekte Beispiel dafür, wie man auch sich gesund ernähren kann, ohne jetzt, sagen wir mal, in einen Sportwahn zu verfallen und damit abzunehmen, sondern du hast es wahrscheinlich vor allen Dingen durch Ernährung und durch gute Ernährung dich auch wieder gesund bekommen.
Wahnsinn. Ich will auch doch mal noch was sagen. Fällt mir nämlich auch gerade erst so eine Kausalität auf, die Alex hier so nebenan so sagt, dass nämlich, da gibt ja so eine gewisse Fallhöhe zwischen dem, was man eben nach außen zu sein scheint. Wir kommen aus so einer Subkultur, die eben sehr maskulin, sag ich mal, ist oder zumindest irgendwie proletarisch ist bei uns beiden so. Und trotzdem, und dann hat auch das so ein bisschen...
Aber liebevoll, ich finde euch super.
Also ich finde das auch super und ich kenne auch viele Atzen mit so einer Heuschichte, die einfach ein total gutes Herz haben, die so ein bisschen in ihrer Jugend da mit der Selbstfindung zwischen Männlichkeit und, keine Ahnung, dem eigentlichen Selbstwert irgendwie zu tun hatten. Lange Rede, kurzer Sinn. Du sagtest, dass das dir so ein bisschen unangenehm war, damit nach außen zu gehen. Mhm. Und ich finde das deshalb total lustig, weil ich habe das Gefühl, das ist auch was, was uns total eint, weil ich hatte dasselbe Thema. Ich bin 30 Jahre Kampfsportler, ich war immer irgendwie sehr körperlich, von meiner Physis irgendwie auch nicht Straßenbaumeister, aber so habe mich auch gejagt, so mich auseinandergesetzt. Und ich hatte jahrelang das Problem, mich zu dem zu bekennen, was ich eigentlich total liebe, nämlich Kinderbücher zu schreiben.
Aha.
Das ist so ein bisschen dasselbe, wie er sagt, so nach außen zu gehen mit diesem Thema.
Aha.
Und weil man irgendwie so erwartet, wenn ich meinen Kampfsport-Dojo gehe, habe ich so gedacht, ich gehe so durch die Saloontür und sage, so, ich bin jetzt Kinderbuchautor und dann ist so Stille, nur so eine Grille im Hintergrund. Und und alle kicken ihn so an. Und dann habe ich geschnallt, dass es total viel mit Mut zu tun hat, weil ich immer dachte, Mut ist nicht der Erste zu sein, der wegrennt, wenn es Stress gibt, sondern Mut ist eigentlich zu dem zu stehen, was man irgendwie lebt. Und das ist halt vegan sein, was da irgendwie aber auch so ein bisschen so eine Attitüde hat von außen oder wahrgenommen wird. Oder Kinderbücher schreiben, das ist peinlich und was machst du richtig so? Und
irgendwie ist das was uns, machst
das
du
das
eigentlich?
Ja, das ist ja ein bisschen so, war. Und ist aber trotzdem etwas, was uns irgendwie offenbar auch total eint.
Das ist total schön, dass du das sagst. Ich wollte gerade noch mal eine Lanze für euch brechen, weil ich, und das ist toll auch, glaube ich, für die Zuhörenden da draußen, dass es total spannend ist, weil erstmal macht ihr ja was, was ihr gerne macht. Und ich finde euch unglaublich authentisch. Also es ist ja selten in der heutigen Zeit zwei Menschen zu treffen, finde ich, die so pur und so ehrlich sind wie ihr. Das ist total geil. Vielleicht mit eurer Vergangenheit, aber vielleicht, ihr seid einfach da. Ihr kommt wo rein und seid da. Und das finde ich erstmal sehr erfrischend und sehr ehrlich und sehr, sehr, fast schon emotional, weil ich finde, heute ist ja alles, was wir vorhin gesprochen haben, so ganz viel immer, wir tun so, als ob, wir haben eine große Welle, die vor uns hinschwappt, aber wir stehen ganz wenig zu uns. Und warum darf man nicht als Kampfsportler Kinderbücher schreiben? Und ich finde, das muss man, und dann bin ich ruhig, ja. Ich finde ja, der Erfolg gibt euch ja auch recht. Ich meine, ihr seid ja auch noch erfolgreich mit dem, was ihr macht. Und das ist ja total schön. Und dann finde ich, und das sage ich immer, wenn es dann auch Menschen trifft wie euch, die auch noch nett sind, also die ein gutes Herz haben, dann hat der liebe Gott alles richtig gemacht. So.
Ja, ich finde, also ich kann das nur unterschreiben. Ich fand eben, das war mir ja nicht bewusst, so diese Kausalität, oder mir kam das gerade so vor, aber ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen dieselbe Thema.
Ja.
Und hat auch ein bisschen, das ist tatsächlich ja in mehrerlei Hinsichten ein Thema, weil die auch ein bisschen so diese verkappte Außenwahrnehmung von Männlichkeit ist.
Oh.
Also das ist so wirklich so, diese, dass das so behaftet ist. Du hast es ja, wie gesagt, mehrmals angedeutet, dass ich dachte, ja, wie wird man von den anderen, mit denen man dann so, wird man weinen, um was sagen die, und ist das unangenehm, kann ich das, darf ich das so, traue ich mich gerne jetzt damit nach außen?
Ja.
Ich finde das sehr, sehr interessant und sehr spannend, weil das stimmt wirklich. Und wir sind, glaube ich, trotzdem totale Atzen, die einfach nur
voll
ihr Ding machen.
Na, gut
und,
so.
Ja, und das ist auch.
Und ihr seid typische Männer. Ihr seid jetzt, also was ist typisch? Also ihr seid Männer und trotzdem macht ihr vielleicht was. Und ich meine, was ist denn typisch? Ich finde,
man muss mal drücken.
Ja, bitte. Ja, was ich aber so toll finde, ich finde,
man hat's gehört.
Da würde ich mich gerne mal. Ich war jetzt nie so der Punkrocker, aber ich habe mich nie so richtig für Fußball oder Autos interessiert. Das war nicht so meins. Aber ich habe mich auch nicht mit Puppen gespielt. Das habe ich auch nicht. Ich war so mein Ding so. Ich fand so Kunst immer irgendwie spannend oder irgendwie Literatur. Das hat mich interessiert. Und damit warst du ja auch entweder gleich als schwul abgestempelt oder. Und das ist so eine Generationsfrage auch. Ich glaube, dass sich das heute ein bisschen wieder setzt, weil wir heute eine Generation haben, die ja quasi eher auf 4-Tage-Woche und hey, Life-Work-Balance, ja, eigentlich nicht zu viel. Da seid ihr ja eigentlich ein Paradebeispiel dafür, doch viel zu machen, viel zu arbeiten und auch fleißig zu sein. Sag mal, jetzt haben wir aber dieses Buch. Das finde ich total, ich durfte mal reingucken. Jetzt haben wir so darüber gesprochen, wie kam es eigentlich dazu, aber ihr habt ja, das ist nicht das erste Buch. Was ist denn an dem? Ich finde es super. Ich habe mich, finde ich die Fotoauswahl, wenn ihr die auch gemacht habt. Also ich finde, die Texte sind total toll, spritzig. Es ist ein sau untypisches Kochbuch, finde ich, weil man hat wirklich Bock reinzugucken. Ich bin jetzt nicht der typische Koch und hatte echt Lust, ein Gericht zu machen. Also ich habe richtig Lust bekommen und jetzt kenne ich euch noch persönlich durch dieses Gespräch und kriege noch mehr Lust, weil es dadurch für mich noch viel authentischer ist. Und das ist geil. Also es passt richtig in die heutige Zeit. Aber was würde es jetzt unterscheiden, also von eurer Meinung? Es kommt ja auf den Markt, es gibt ja viele Bücher da draußen. Ich weiß, woran es liegt, aber was ist in euren Worten das Buch, warum man da mal unbedingt reingucken muss, was ihr übrigens müsst?
Also ich würde jetzt mal logischerweise, weil es die abgefahrensten Rezepte hat.
Ja.
Und so wie Kai vorhin gesagt hat, das ist mir mit diesen drei Akkorden, das hat er mir schon mal gesagt, das habe ich glaube gerade vorhin erst verstanden, dass das einfach mit, ich sage jetzt mal eine Handvoll, das sind wahrscheinlich die drei Akkorde, die du meinst, einfach simple Zutaten zusammenschmeißen mit ausgewählten Gewürzen, die jetzt aber eigentlich vorrätig sind in jedem Küchenschrank.
Mhm.
Und daraus was total Abgefahrenes eben zu zaubern. Ja, das sind viele Gerichte, die man kennt und liebt. Ich sag mal gerade hier, ich sag jetzt mal angefangen von Buchteln, ja, also hier so Hefegebäck mit Pflaumen oder auch ein Döner, aber nicht klassisch mit Fleisch, sondern halt, wo das Fleisch aus Auberginen nachgeahmt ist.
Spannend. Und ja.
Alles super lecker, immer irgendwie geguckt, dass es auch irgendwo ernährungsphysiologisch hinhaut. Also ist jetzt nicht, ist jetzt kein Gesundheitsbuch. Es ist aber auch nicht der totale Dreck. Es ist immer darauf geachtet, dass jetzt nicht Massen an Fett sind. Das ist einfach geiles Essen. Das sieht ein Hammer aus. Das schmeckt und es ist nachmachbar. Das ist ja das Allerwichtigste, dass man diese Dinge, wenn du ein Rezept vor dir hast, dann musst du sehen und sagen, alles klar, ein paar Zutaten, das kann ich auch.
Ist super.
Ja, ich glaube, das ist das ganz genau. Also das ist das, was mir am Tisch, als ich bei Alex saß, so klar wurde, dass ich sagte, Alter, das ist vegan, kann ja gar nicht sein. Und so, ich weiß noch, dass für mich ein ganz kausal simples Ding war. Du hast so ein geiles Rührei gemacht aus Räuchertofu und sonst wie und einen Rahmen Kohlrabi. Und das klingt erstmal alle so, Alter, okay, lass mich in Ruhe. Und dann erfahre ich, dass das eigentlich nur aus Pflanzenmilch und Mandelmus, dass du da diesen Schmelz hinkriegst, den man sonst vermeintlich in der veganen Küche nicht hinkriegt.
Ja.
Und das ist quasi das Geheimnis dieses Buches, ist, glaube ich, das ist halt nicht für Köche oder für ambitionierte vegan lebende Menschen, sondern für Leute, die sagen, ich bin ja kein Koch, und ich interessiere mich eigentlich grundsätzlich auch nicht dafür. Bitte mach es so einfach wie möglich. Sag mir die 5 Sachen.
Toll, ja.
Mach ganz simpel einfach und mach eben so ein bisschen Punkrock daraus. Ja. Das heißt, das ist auch was ich glaube, was man immer wieder hört, was so ein bisschen so ein Klassiker-Feeling hat. Also deswegen war auch die Idee, das zu verknüpfen mit Mucke, Soundtrack zum Essen.
Ja, super. Ich finde großartig.
Im Sinne von, das ist halt wirklich was, das sind alle, glaube ich, Gerichte, die man auch immer wieder futtert. Das ist, was ich so meinte. Wenn ich mich früher damit beschäftigt habe, war es immer so, Alter, ich muss ja jetzt erstmal in eine Bio-Company und dann muss ich noch ins Reformhaus.
Ja.
Dann muss ich am besten noch irgendeinen Landwirt fragen, ob der mir mal so ein Buchweizen, Hartschein, Grieß, Soja, flambierte Mist irgendwie gibt. Und das ist alles, also quasi du kannst in den Laden gehen, das einkaufen, zusammenbatschen und nach 20 Minuten hast du was richtig Geiles auf dem Tisch. Und ich fand, das hat bei mir, deswegen sagte ich vorhin, Alex ist da auf meinem Weg so ein Meilenstein gewesen. Weil ich glaube, da sprechen wir irgendwie dieselbe Sprache.
Ja.
Er mit seinem Know-how und mit seinem Backup, mit seinem Hintergrund, mit seiner Sozialisation und seiner Affinität zur Subkultur, in der wir uns beide bewegt haben. Und ich mit meinem jahrelangen Interesse an dem Thema und immer so ein bisschen, ja, okay, dann habe ich jetzt doch 3 Jahre wieder ein anderes Thema und jetzt kann ich, ach nee, das ist mir doch zu komplex. Ich will mal sagen, ich war mit 14, 15, 16 war ich Vegetarier. Wahnsinn. Zu einer Zeit, da gab's nämlich, da war ich in so einem Nachwende Berlin und musste, was ich gekriegt habe, war dann eine Pizza Margarita, bei der Einzige, was ich ja habe, im Dönerladen ungefähr. Mhm. Da gab's irgendwie, ja, eine Stelle, da ich mal Tofu.
Ja.
Und dann habe ich das aber wieder über Bord geworfen, Jahre danach, weil ich irgendwie immer so gescheitert bin an diesem, dem Versuch, irgendwie das so für mich praktikabel zu kriegen.
Und das besondere Topping, Entschuldigung, dass ich unterbreche, Kai, das ist halt das, was Kai mit seinen Texten oben drauf gelegt hat. Mhm. Also ich sage jetzt mal, wir haben jetzt ein geiles Rezept, was funktioniert, was schmeckt, bumm, das Ding steht. Und dann haben wir damals gesagt, wir schmeißen einfach mal, wir hatten so eine WhatsApp-Gruppe, einfach so unsere ganzen Lieblingslieder von früher oder die uns so geprägt haben, woran wir uns gerne erinnern, schmeißen wir jetzt in eine Gruppe. So. Und dann hat Kai, sag mal, jedem Rezept eins dieser Lieblingssongs von uns zugeordnet. Zu einigen hat er richtig krasse kleine Geschichten dazu geschrieben,
schön,
hat diese Dinger genommen, umgeschrieben, angepasst, passend auf das Gericht. Und das ist
geil, das ist also mega, ja.
Das macht einfach Spaß. Mhm. Und ich weiß, das macht Spaß. Ja, man ist ja, also ich bin bei meinen eigenen Sachen immer total kritisch und denke, ja, gut, du kannst das nächste Mal noch besser machen oder so. Oder ist das Buch jetzt wirklich der Hammer? Dieses Buch ist der Hammer. Das weiß ich jetzt schon. Und wir wussten, glaube ich, beide, als wir angefangen haben, nicht wirklich, was wird denn das nachher eigentlich? Also wir haben irgendwie so ein grobes Gerüst gehabt und haben angefangen. Und spätestens als Kai seine Texte dazu kam, war das für mich, also ich bin im Himmel. Und dann kam dieses Cover dazu, also ich bin Vinyl-Fan, Schallplatten.
Aha, aha.
Und ich war früher so, ich bin in den Plattenladen gegangen und habe nicht wie andere Leute mir die Schallplatte irgendwie mal reingehört und gedacht, oh, das ist interessant, den kaufe ich. Ich war mal so ein Typ, ich habe mir die Cover angeguckt.
Aha.
Und habe gedacht, boah, ist ja geil, boah, ist irgendwie besonders brutal oder besonders schön oder schöne Farben. Und so ist dieses Buch. Das hat ein Cover, was, glaube ich, absolut einmalig ist. Das springt ins Auge und das ist, was ich so besonders finde, das ist handgezeichnet von einer Berliner Künstlerin. Also das ist nicht irgendwie an einem Rechner gemacht, wie das heute gemacht wird.
Keine Ahnung.
Das ist ein handgezeichnetes Cover und das fängt sozusagen im Umschlag an.
Wow.
Dieses komplette Buch ist handgemacht, ja, mit Kai seinen Texten, die geschrieben sind, mit meinen Rezepten, die handgemacht sind. Also da steckt so viel Liebe
zum Detail,
drin.
Ne? Ja.
Ich finde es einfach Hammer. Ich finde es einfach Hammer.
Ja, und für Leute, die so ein bisschen aus diesem Background kommen, wird es auch immer wieder so kleine, wie sagt man, da Easter Eggs geben,
ja,
erkennen. Also Boys Don't Cook bezieht sich auf Boys Don't Cry von The Cure.
Ja, ja, ja.
Das gelbe Cover ist eine kleine Hommage an das berühmteste Punk-Cover aller Zeiten von Sex.
Mega Pistons. Toll, mega toll.
The Bollocks und so. Und ja, irgendwie, das ist ein bisschen da. Ich habe mich auch wirklich bis zum Schluss eigentlich gefragt, was mache ich hier? Ich meine, ich habe über 50 Bücher geschrieben, ich kann mein Handwerk,
ja, ja,
aber das ist halt doch auch immer in meiner Nische, in meiner Branche, in meinem Genre, da bin ich irgendwie safe.
Ja.
Und das war doch, trotzdem was Spezielles. Und dann hat sich das plötzlich aber so gefügt und ergeben. Und ich hatte das Gefühl, das ist plötzlich ganz, ganz sinnvoll. Jutet Essen, jutet einfaches Essen mit juter, einfacher Musik, die knallt, zusammenzutun. Weil irgendwie ist ja Genuss, Musik ist Genuss, Genuss ist Musik. Irgendwie ist das, war plötzlich ganz logisch.
Ja.
Und ehrlich gesagt auch so ein bisschen, muss man mal sagen, du als alter Kochbuch-Profi, ich hatte natürlich auch keinen Bock, was zu machen, was das schon gibt.
Gibt, ja, 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 ja.
Und irgendwie trotzdem wollten wir jetzt auch nicht irgendwie ganz, ja, kompliziert was neu entwickeln, sondern irgendwie kriegt man sich so organisch anfühlt und das ist irgendwie passiert.
Also, wenn man es mal genau sagt, die Rezepte, also die, so die Grundidee war ja halt auch, Kai kann nicht kochen. So. Und wenn man es mal überspitzt sieht, sind das Rezepte für Kai. Ich habe damals gesagt, komm hier, jetzt gibt es mal richtig Rezepte aufs Maul für dich, die du halt auch nachmachen, super, kannst.
Ja, ja, genau.
Ihr dürft die trotzdem auch machen, auch wenn sie für mich sind.
Auf jeden Fall.
Das finde ich aber genauso ein Typ wie ich, da guckt halt rein und ihr habt mich da total abgeholt. Also ich fühlte mich echt angesprochen, weil die meisten Kochbücher, die ich immer bekommen habe, waren halt so 0815 Dinger. Dann hast du eine Vielzahl an Zutaten, die du erstmal besorgen musst. Und ich konnte es nicht mehr sehen. Ich hasse Kochbücher. Und das war ich hier wurde ich abgeholt und was ihr gesagt habt mit euren Geschichten, das fand ich halt, manchmal waren mir die Zutaten oder die Gerichte ganz egal, weil ich die Geschichten so schön fand. Schön, dass ihr das so ausführlich nochmal gesagt habt. Das finde ich auch schön, dass ihr es sagt und nicht ich. Dann klingt das immer so blöde, weil ich mir dann irgendwie was raus, sondern das ist von euch nochmal genau schön zu hören. Habt ihr nochmal den Titel und ab wann und wo das Buch zu holen ist? Kriege ich das über eure Homepage, über euren Verlag?
Das ist Boys Don't Cook, doch aber vegan, so heißt das Buch. Und das wird es ab 26. September, ich sag mal, überall da geben, wo es gute Bücher gibt. So, und das geht jetzt vor allem an jeden Buchhändler. Ja, wer der Meinung ist, hier gibt es gute Bücher, dann sollte er sich auf jeden Fall dieses Buch einstellen. Was ich noch dazu sagen wollte, zu den Rezepten, zu den Texten und den zugeordneten Songs. Das ganze Buch ist handgemacht, aber wir leben ja in einer hochtechnologisierten Welt. Ja, wenn du dein Smartphone zur Hand hast, du hast auf jeder Seite unten einen kleinen QR-Code, da gehst du rauf, dann erscheint dieses Lied. So, und dann kannst du dir sozusagen den Soundtrack zu dem jeweiligen Rezept immer noch anhören. Und vielleicht kannst du auch somit so ein kleines bisschen in unsere Zeit eintauchen. Viele, die das Buch wahrscheinlich kaufen werden, werden sich daran erinnern und sagen, ah, geil, Mensch, der auch gehört, der auch gehört. Und die Geschichten, die Kai dazu erzählt, ich schwöre dir, es wird so vielen Menschen geben, die dabei anfangen zu grinsen und sich wiederfinden.
Ja,
ja. Ja, gut, jetzt muss es nur noch in eure Hände.
Jetzt, definitiv, da sind wir dran. Sag mal, vielleicht, wir haben jetzt eine lockere Stunde gesprochen, es ist sehr labend mit euch und es macht wirklich Spaß. Abgesehen davon, dass ich euch natürlich alles Gute mit dem Buch wünsche und hoffe, dass es in die Welt gebracht wird, damit die Leute nicht nur gesund, sondern auch leicht und schnell ihre Gerichte auf vegane Art und Weise kochen können. Gibt es ein nächstes Projekt, was ihr beide anstrebt, worüber wir schon sprechen können, was so das als nächstes auf uns zukommen kann von euch? Gibt es da schon was? Abgesehen von diesem Buch.
Es wird was geben. Also
auf jeden Fall. Also ehrlich gesagt ist diese, ich glaube, wir sind beide so ein bisschen immer so eher eine One-Man-Army gewesen in unseren Konstrukten. Auch vielleicht einer der Gründe, warum man sich so aus dem Auge verliert, weil man so hinter meinem Laptop, eher hinter seiner Küchenzeile verschwindet und so ein bisschen manchmal bis auf die Interaktion mit der Social Media so ein bisschen dahinter verschwindet. Aber ich persönlich mag aktuell extrem diese Art unserer Zusammenarbeit, unserer Energie und der Dynamik. Es wird nichts irgendwie jedem, was wir über das Knie brechen und irgendwie jetzt versuchen zu inszenieren, weil bei aller Bescheidenheit empfinde ich unsere Authentizität auch so und war auch irgendwie,
definitiv,
war ganz organisch. Das war jetzt nicht irgendwie so nach dem Motto, wir folgen jetzt irgendeinem Businessplan oder, sondern es war einfach, wir haben hier was gemacht, was wir selber gerne in Händen gehalten hätten oder wollten, haben wollten. Und wenn uns sowas wieder einfällt, wovon ich aussehe, weil irgendwie geht es ja gerade erst los, dann machen wir da auch weiter. Ob es ein zweiter Teil oder vielleicht Musik, spannend, zum Essen ist.
Ja, bitte. Und dann müssen wir uns aber spätestens da wieder treffen. Ich hoffe, wir halten Kontakt. Ich würde an dieser Stelle abbrechen bzw. stoppen, weil ich glaube, wir können noch ewig darüber weiterreden. Es macht total Spaß, euch zuzuhören. Und nochmal, das ist eben so eine Bereicherung für mich und hoffentlich für die da draußen auch, euch mal zu erleben. Es ist wirklich schön und so bereichernd, mal Menschen zu treffen, die so ganz pur, ehrlich und nicht verstellt sind, wo man sich immer fragt, Mann, es ist doch, ich bin ja auch erstmal offen, gehe auf die Leute zu, aber was man manchmal für Menschen trifft aufgrund von irgendwelchen Dingen, weil man Angst hat, weil man erstmal was repräsentieren muss. Und ich danke euch sehr für diese offenen, ehrlichen Worte und auch für diesen tollen Einblick in euer Leben. Das ist ja von Anfang bis zum Ende. Also nochmal toi, toi, toi für das Buch, was jetzt erscheint. Und natürlich bleibt gesund und ich freue mich auf alles, was dann auch kommt.
Du auch, danke dir auch. Bis dann. Ciao, ciao, ciao.
Tschüss. Und ihr da draußen, denkt dran, bleibt zuversichtlich und fröhlich.
So tickt Berlin. Dein Podcast von und mit Nikolai Tegeler.